Damaszener Stahl, Teil 2. Damaszener Stahl in verschiedenen Kulturbereichen. Damaszener Stahl in Südostasien. In Indonesien wurde ebenfalls Damaszener Stahl hergestellt. Dieser wurde vor allem für das sogenannte Keris, ein Dolch mit spitz zulaufender, oft wellenförmiger Klinge, verwendet. Diese indonesischen Stähle haben oft einen erhöhten Nickelanteil, was auf die Herstellung dieses Stahls mit Eisenmeteoriten hinweist. Diese haben oft einen hohen Anteil dieses Elements. So kam nach der Mythologie der Empu, indonesischer Schmiedemeister, das Eisen vom Himmel, wurde also von den Göttern geschickt. Begrifflichkeit. In den Türkenkriegen 60-63-60-64 wurden viel orientalisches Rüstzeug und Waffen aus im Tigel hergestelltem Stahl mit Maserung erbeutet und ausgestellt. Im 18. Jahrhundert entstand großes internationales Interesse an der verloren gegangenen Herstellungsmethode des indisch-orientalischen Tigelschmelzstahls mit Maserung. Es war nicht klar, ob es sich um einen Schmelz- oder Schweißstahl handelt. Man versuchte, die in der Schmelze entstehende Maserung durch das Verschweißen von Stählen mit unterschiedlichen Kohlenstoffgehalten nachzuahmen. 1771 veröffentlichte der renommierte französische Messerschmied Giorgio Perret sein viel beachtetes Werk Art de Coutelier. Im Kapitel Methode zur Herstellung von Stahl im Stil von Damaskus publizierte er seine Experimente mit Schweißstählen aus Schichten unterschiedlicher Kohlenstoffgehalte. Den orientalischen Tigelschmelzstahl bezeichnete er damals als natürlichen Damaszenerstahl, seinen Schweißverbund als künstlichen Damaszenerstahl. Auch Joff F. Clouet veröffentlichte in Actionnot 3 im Journal des Mines im Kapitel Instruction sur la fabrication des lames figurées ou des lames dits de Damas, Schweißverbundstähle als Damaszenerstahl. Besonders im deutschsprachigen Raum ist der Damaszenerstahl unterdessen zu einem verallgemeinernden Überbegriff geworden. Als Handwerk ist seit Jahrzehnten hauptsächlich die moderne Verbundstahlherstellung von wechselnd gehärteten und weichen Stahlschichten aus Industriestahl verbreitet. Weil bei vielen historischen Stählen, die als Boden- oder Wasserfunde geborgen wurden, durch Rost eine deutliche Schichtung erkennbar ist, wird dies oft ebenfalls als Damaszenerstahl interpretiert. Es kann sich bei dieser Schichtung aber auch um Inhomogenitäten durch den Raffinierungsprozess handeln. Siehe Abschnitt Unterschiede von Raffinierstahl und Schweißdamaszenerstahl. Der Schmelzdamaszenerstahl Wutz oder Bulat-Herkunft. Bekannt ist der Schmelzdamaszenerstahl als Wutzstahl, kurz Wutz oder Bulat. Der Begriff Wutz stammt aus dem indischen Sprachraum. Erstmals wurde der Stahl vermutlich in Mittelasien gefertigt, später im ganzen orientalisch-arabischen Raum. Auch wenn diese orientalische Stahlart erst im 16. Jahrhundert in Europa größere Beachtung fand, liegen die Ursprünge wohl weiter zurück. Einige Quellen verorten die Entstehungszeit im 3. oder 5. Jahrhundert vor Christus. 10. Ob es sich bei den Überlieferungen und untersuchten Objekten um Wutz oder raffinierten Stahl aus einem Rennhofenprozess handelt, konnte nicht abschließend festgehalten werden. Das Wissen um technische Entwicklungen zum Erreichen einer Stahlschmelze legt jedoch die eigentliche Entstehungszeit im späten Mittelalter nahe. Leistungsfähigkeit und Qualität. Der orientalische Damaszenerstahl wird gerne als legendär und den mittelalterlichen europäischen Schwertstählen als weit überlegen bezeichnet. Diese Aussagen entsprechen nicht der Realität. Bei den orientalischen Stählen gab es große Qualitätsunterschiede. Es gibt jedoch Schwerter in hervorragender Qualität, die eine sehr gute Schnitthaltigkeit und Bruchfestigkeit aufweisen und zudem einen hohen künstlerischen Wert besitzen. Als gesichert kann festgestellt werden, dass der Kohlenstoffgehalt der Klingen aus Wutz erheblich höher ist als jener bei den meisten Schweißdamastschwertern. Den meisten dokumentierten Funden von Wutz-Produkten sind Kohlenstoffgehalte zwischen 1,2 und 1,8% gemein. Da sich die Bildung der Muster ausschließlich über die Verteilung des Kohlenstoffs in Form von Karbiden und deren Erscheinungsformen im Stahl darstellt, ist dieser hohe Kohlenstoffgehalt notwendig. Solche Materialien gelten nach metallurgischen Gesichtspunkten als überperlitisch oder nahezu ledeboritisch. Das bedeutet, dass der Kohlenstoff bei der Wärmebehandlung nur noch begrenzt oder gar nicht mehr im Eisen lösbar ist. Er liegt in Form von Ausscheidungen von Zementit, Karbid vor. Diese Ausscheidungen und die Form ihres Auftretens bestimmen das Muster, das im Stahl durch Polieren und Ätzen hervorgehoben wird, maßgeblich. Diese Legierungen sind genau deshalb recht spröde, insbesondere nach der Wärmebehandlung. Das führte dazu, dass zum Beispiel Schwerter nur stellenweise leicht vergütet wurden, da diese sonst schnell zu Bruch gegangen wären. Herstellung von Wutz. Das Ausgangsmaterial, der sogenannte Wutzkuchen, besteht aus Eisen, etwa 1,5% Kohlenstoff und winzigen Spuren von Verunreinigungen, zum Beispiel Vanadium, Molybdän, Chrom, Niob oder Mangan. Das im Rennofen erzeugte Eisen wird in einem Tiegel unter Sauerstoffabschluss aufgeschmolzen und anschließend langsam abgekühlt. Hierbei kann eine genau berechnete Menge an Kohlenstoff mit in den Tiegel gegeben werden, um das kohlenstoffarme Renneisen gezielt aufzukohlen. Dies wirkt sich jedoch nur dann positiv auf das Material aus, wenn keine mit Kohlenstoff unverträglichen Begleitelemente, wie zum Beispiel Phosphor, im Eisen enthalten sind. Durch die Verflüssigung trennt sich auch die im Renneisen enthaltene Schlacke vollständig ab, was das Endprodukt deutlich stabiler macht. Beim langsamen Abkühlen der Schmelze bilden sich dendritische Austenitkristalle. Sie haben eine längliche, tannenbaumähnliche Form und schieben sich immer weiter in die Schmelze. Die Verunreinigungen passen nicht ins Kristallgitter und werden in die Zwischenräume gedrängt. Kühlt das Material weiter ab und unterschreitet es die Austenituntergrenztemperatur, bilden sich zufällig verteilte Zementitpartikel. Wird der Stahl geschmiedet, lösen sich die Zementitteilchen wieder, außer in dem Grenzbereich zwischen den Austenitkristallen, wo sich die Fremdstoffe angesammelt haben. Der Stahl wird jetzt jedes Mal bis in den Temperaturbereich erhitzt, in dem neue Zementitpartikel entstehen. Anschließend wird der Stahl geschmiedet. So entstehen nach und nach die Zement-I-Zeilen. Um sie sichtbar zu machen, muss die Oberfläche noch poliert und geätzt werden. Auch bei Schwertern und Säbeln aus diesem Stahl entsteht wie bei Schweißdamaszener Stahl durch Polieren oder Ätzen ein Muster auf der Klinge. Derartige Waffen wurden noch etwa bis Ende des 18. Jahrhunderts hergestellt. Die Herstellung dieses Stahls geriet seither fast in Vergessenheit, weil die Eigenschaften einer solchen speziellen metallurgischen Struktur nicht die Anforderungen an einen modernen und leistungsfähigen Werkstoff widerspiegeln. Durch die zunehmende Reinheit und Reproduzierbarkeit von Monostählen wurde der Damaszener Stahl in jüngerer Zeit manchmal auf seine dekorative Eigenschaften reduziert. Einige Liebhaber und Spezialisten sind noch der Meinung, dass die feuergeschweißte Verbundstahlklinge die edlere und handwerklich bessere Variante sei. Es seien als handwerkliche Glanzstücke schöne Unikate und zeigen einen lebendigen Stahl. Forschung 2006 wurde durch elektronenmikroskopische Untersuchungen an der Technischen Universität Dresden in einem Damaszener Schwert aus dem 17. Jahrhundert Kohlenstoff-Nanoröhren von bis zu 50 Nanometer Länge und 10 bis 20 Nanometer Durchmesser aus Kohlenstoffatomen gefunden, die auf ein noch unbekanntes metallurgisches Verfahren hinweisen. Spekulationen gehen dahin, dass beispielsweise Holz oder Blätter der Schmelze unter Verwendung besonderer indischer Eisenerze als Katalysatoren oder Kristallbildner zugesetzt wurden. Ein Nachweis, dass diese Nanoteilchen überhaupt eine Wirkung auf die technischen Eigenschaften des Stahls haben, steht jedoch noch aus. Eine angenommene erhöhte Korrosionsbeständigkeit konnte nicht bewiesen werden. Bei diesem Stahl sind es, so die Forscher, wellenförmig angeordnete Martensit-Partikel im Gefüge, welche die angeblich hervorragenden Eigenschaften bestimmen sollen. Das wird bereits bei der Raffination des Eisens erreicht und nicht durch das Verschmieden mehrerer Stahlsorten. Es kann hier nicht von Damaszener Schmiedetechnik gesprochen werden. Dieser im Tiegelschmelzverfahren hergestellte Rohstahl wird als Wutz bezeichnet. Eigenschaften und Verwendung. Auf dem asiatischen Kontinent wurden bereits früh Stähle im Tiegel geschmolzen, jedoch ohne Maserung. Im Tiegel geschmolzene Stähle mit Maserung kommen erst später auf. Aus ihm wurden im indisch-orientalischen Raum prunkvolle Rüstungen, Schilde und Blankwaffen hergestellt. Durch die Schmelze ist der Kohlenstoff stärker im Eisen gebunden als bei einem im Rennofen oder Rennfeuer hergestellten Stahl, der nicht die Schmelze erreicht. Dadurch wird ein Schweißverbund mit unterschiedlichen Kohlenstoffgehalten und klarer Abgrenzung möglich, jedoch ohne Härtung. Bei der Schmelze gehen Verunreinigungen in die Schlacke über, der Stahl ist reiner und dadurch belastbarer. Beim im Tiegel geschmolzenen Stahl mit Maserung wird durch die eingelagerten harten Karbide die Verschleißfestigkeit erhöht. Damaszenerstahl und das Samurai-Schwert. Wie oben bereits angemerkt, bestehen Samurai-Schwerter nicht aus Damaszenerstahl im eigentlichen Sinn, sondern aus Raffinierstahl, ebenfalls ein Schweißverbundstahl. Oft verwendete unterschiedliche Klingenaufbauten mit beispielsweise zäherem Stahl im Kern oder am Rücken sowie die differenzielle Härtung der Klinge haben nur den Grundprozess der Verarbeitung mit Damaszenerstahl gemeinsam. Der Stahl zur Herstellung eines japanischen Schwerts wird gefaltet und mit sich selbst wieder verschweißt, raffinieren. Grund dafür ist das Erreichen einer gewissen Homogenität, gleichmäßige Verteilung der chemischen Bestandteile im Stahl. Und die Entfernung von Schlacke, was wegen des unreinen Rohstoffs Tamahagane unerlässlich ist. Tamahagane wird in dem sogenannten Tatara gewonnen und entspricht der europäischen Luppe als Rennofenerzeugnis. Der Tatara entspricht einem sehr großen Rennofen. Tamahagane ist eine Handelsware und wird heute nicht mehr vom japanischen Schmied selbst hergestellt. Die Raffination erfolgt jedoch durch den Schmied, der vorab geeignete Stücke Tamahagane ausschmiedet und in einem Block kombiniert. Dem Schmied steht somit kein Raffinierstahl als Handelsware zur Verfügung. Die Raffinierung ist bei Samurai-Schwertern Teil der Herstellung des Produkts. Eine Kombination verschiedener Ausgangsmaterialien findet zwar statt, durch die hohe Anzahl der Faltungen handelt es sich um eine Homogenisierung, also eine Raffination, nicht um die Herstellung eines Damaszenerstahls. Die optischen Eigenschaften des Raffinierstahls, im Japanischen als Hada bezeichnet, sind eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale japanischer Klingen. Daneben liegt der Schwerpunkt auf optischen Effekten durch Strukturen, die im Wesentlichen von der Wärmebehandlung herrühren. Diese Martensit-Strukturen treten an der Härtezone, dem Harmon, auf und werden nach Größe, Ni, Nioi und Erscheinung, zum Beispiel Kintsugi, Chikei, Inazuma, Tsunagashi oder Utsuri, geordnet. Sie sind ebenso Teil der Gütemerkmale einer japanischen Klinge und bestimmen ihren Wert maßgeblich. Verwendung bei Schusswaffen. Aus Damaszenerstahl, feuerverschweißtem Verbund, wurden schon seit jeher Läufe von Schusswaffen hergestellt. Der Werkstoff bietet die Eigenschaften, die für Schusswaffen benötigt werden. Er ist flexibel, zäh und fest. Frühe gegossene Läufe, Unuan, bei Handbüchsen, Hakenbüchsen und Wallbüchsen zu finden, hatten ein höheres Gewicht und konnten durch den Druck beim Schuss bersten, was mit einer erheblichen Gefahr den Schützen verbunden war. Damaszenerläufe hatten trotz geringeren Gewichts eine höhere Festigkeit, allerdings brachten die multiplen Schweißprozesse auch ein erhöhtes Risiko für das Bersten beim Abschuss. Damaszenerläufe wurden hergestellt, indem beispielsweise einzelne Stahldrähte um eine Stange gewickelt und miteinander verschmiedet wurden. Im Waffenmuseum Suhl ist ein Beispiel zu sehen, bei dem ein Band aus mehreren verdrehten Damaszenerstahlsträngen um eine Stange zu einem Lauf geschmiedet wurde. Es gibt verbesserte Verfahren, bei dem die Damaszenerbänder auf ein Rohr gewickelt und geschweißt wurden. Weitere Damaszierungen. Als Damast wird ein in spezieller Webtechnik hergestellter Stoff, der im 12. Jahrhundert in Damaskus populär war, bezeichnet. Damaszierung bezeichnet auch ein Ätzverfahren auf einer geschliffenen Metalloberfläche, wodurch das Muster eines Damaszenerstahls nachempfunden werden soll. Es handelt sich dabei nicht um Damaszenerstahl. Unter Damaszieren versteht man auch den mit Edel- oder Buntmetallen eingelegten Stahlschnitt. Nicht nur Stahl, auch Bunt- und Edelmetalle können im Feuer als Schichten verschweißt werden. In Japan ist dies unter dem Begriff Mokume-Gain bekannt. In der Heraldik wird unter einer Damaszierung das Verzieren von Wappenflächen mit pflanzenartigen Schnörkeln und Rankenmuster im Stil von Arabesken verstanden. Siehe auch Damaszierung, Heraldik. Damaszenerstahl heute Verwendung. Heutzutage erfreut sich aufgrund des ästhetischen Reizes der geätzten Oberfläche Damaszenerstahl wieder zunehmender Beliebtheit, vor allem zur Herstellung von Küchen- und Jagdmessern. Gebrauchsgegenstände und Schmuck werden ebenfalls daraus hergestellt. Fast immer ist der Nutzen der Verwendung von Damaszenerstahl auf seinen dekorativen Wert begrenzt. Manche Küchenmesser erhalten ihre Schnitthaltigkeit durch den Einsatz eines hochfesten Stahlkerns. Der Damaszenerstahl bildet nur die äußeren dekorativen Schichten und muss weicher sein als der Kern, um die Bruchgefahr zu minimieren. Ein Monostahl erfüllt diese Aufgabe in gleicher Weise. Bei Jagdmessern kann durch den Einsatz von Damaszenerstahl eine gute Flexibilität und erhöhte Bruchsicherheit gewährleistet werden. In der Praxis erfüllen nur wenige Stähle diese nicht klarer definierte Anforderung. Damasteel. Durch neuere Herstellungsverfahren kann sogenannter Damasteel hergestellt werden. Hierbei handelt es sich um ein vollkommen anderes Verfahren, bei dem rostträge Stahlsorten in Pulverform miteinander so vermischt werden, dass ein Muster entsteht. Durch hohen Druck und gleichzeitig hohe Temperaturen sintert das Material zu einem dichten Stahlblock, der aufgeschnitten und weiterverarbeitet wird. Nach der Herstellung wird dieser Stahl pulvermetallurgischer Stahl genannt. Das Verfahren wurde erst 1993 entwickelt. Grund der Entwicklung war, dass sich mit Chrom legierte Stähle nicht feuerschweißen lassen. Rostfreier Stahl ist ein hochlegierter Stahl, der mehr als 13% Chrom in der Matrix enthalten muss, um rostträge zu sein. Durch den Kohlenstoffgehalt sind diese Stähle nie völlig rostfrei. Damaszenerstahlexoten. Neben dem herkömmlichen Damaszenerstahl in rostender und rostfreier Ausführung gibt es sogenannte Damaszenerexoten, die sich durch die besondere Herkunft einer oder zweier Stahlsorten auszeichnen. Sammler und Liebhaber sind daran interessiert, die Eigenschaften gehen aber nicht über die anderer geeigneter Industriestähle hinaus. Zu den Exoten zählen unter anderem Leo Idamast, 320 Lagen, Kanonenrohrstahl vom Leopard 1 Panzer mit Werkzeugstahl. Leo Zwiedamast, 320 Lagen, Kanonenrohrstahl vom Leopard 1 Panzer mit Wälzlagerstahl. Leo 3 Damast, 320 Lagen, Kanonenrohrstahl vom Leopard 1 Panzer mit Werkzeugstahl und Wälzlagerstahl. Leo 4 Damast, 640 Lagen, Kanonenrohrstahl vom Leopard 1 Panzer mit Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl und Kaltarbeitsstahl. Eurofighter Damast, 320 Lagen, Bordkanonenmaterial vom Kampfjet Eurofighter mit Werkzeugstahl. Tirpitz Damast, 320 Lagen, Material der Tirpitz mit Werkzeugstahl. G3 Damast, Laufmaterial vom Sturmgewehr G3 mit einem Werkzeugstahl. Eisenmeteoriten Damast. Siehe auch Stahlerzeugung, Messerstahl, Gerbstahl, Schwert Sparta.